Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Der Warnstreik der Lokführer ist beendet, aber die Bahn hatte schon darauf hingewiesen, dass es noch einige Zeit dauern wird, bis wieder nach Fahrplan gefahren wird. RBB-Reporterin Birgit Radatz war tagsüber in Berlin unterwegs, allerdings nicht in der S-Bahn.
Die Berliner Ringbahn fiel ganz aus. Auf den S-Bahn-Linien vor und nach Brandenburg fuhren die Züge zeitweise im 40-Minuten-Takt. U- und Straßenbahnen und Busse waren deutlich voller. Hier kam es laut den Berliner Verkehrsbetrieben zu Verspätungen von 10 bis 20 Minuten. Das lag auch am Verkehr auf den Straßen. Manche nahmen dann doch lieber das Auto. Und trotzdem, viele Befragte zeigten Verständnis für den Warnstreik der Lokführer.
Ich kann die Leute verstehen, die da arbeiten und mehr Geld verlangen. Also kann ich auf jeden Fall verstehen. Ich habe da keinen Groll, wenn dann eher gegen die Deutsche Bahn.
Naja, prinzipiell ist es ihr gutes Recht, bloß halt doof, dass die Pendler darunter so hart leiden. Ne? Aber letztendlich macht es keinen Unterschied, ob die nun streiken oder nicht. Die Bahn fährt immer bescheiden.
Ich habe schon Verständnis, bin aber trotzdem sauer. Das sagtet mal früher an, nicht kurzfristig. Jetzt hätte ich Urlaub nehmen können.
Am Berliner Nordbahnhof versammelten sich unterdessen rund 150 Lokführer und Zugbegleiter zu einer Kundgebung. Zum einen geht es um mehr Geld für die Beschäftigten, noch mehr aber um eine Verkürzung der Arbeitszeit von 38 auf 35 Stunden, also auf eine de facto 4-Tage-Woche. Damit soll laut der GDL der Beruf attraktiver werden. Schon jetzt fehlen der Bahn bundesweit tausende Fachkräfte. Marius Nötzl ist Lokführer bei der Berliner S-Bahn und zur Kundgebung am Nordbahnhof gekommen.
Insbesondere die Belastung durch den Schichtdienst ist sehr, sehr stark. Das wirkt sich natürlich auch besonders auf die Familien aus zu Hause. Wir haben sehr, sehr starke Arbeitsverdichtung zu verzeichnen. Das bedeutet, auch innerhalb der Schicht machen wir heute deutlich mehr, als wir das vorher gemacht haben. Und mindestens aus diesen zwei Gründen muss was passieren.
Auf diese Forderung will die Bahn bisher nicht eingehen. Kürzere Wochenarbeitszeit bedeutet, es wird noch mehr Personal gebraucht. Das zu finden, hält die Bahn für unrealistisch. Eigentlich war zeitgleich zum Streik auch die zweite Verhandlungsrunde zwischen der Bahn und der GDL angesetzt. Doch den Termin sagte die Bahn am Tag zuvor ab. Thomas Schirmer, Sprecher beim Fahrgastverband Pro Bahn für Berlin und Brandenburg, ruft vor allem die GDL zur Vernunft auf.
Es bringt nichts, hier großartige Streiks zu führen und sich Vorwürfe zu machen, sondern vielleicht auch mal aufeinander zugehen.
Doch der GDL-Chef Klaus Wieselski gibt sich unnachgiebig. Bei Radio 1 vom RBB wirft er der Bahn Missmanagement vor und die Verhandlungen verzögert zu haben.
Unsere Eisenbahnerinnen und Eisenbahner sind es leid, sich den Hintern aufzureißen, um die Eisenbahn am Laufen zu halten und zuzuschauen, wie das Management trotzdem nichts gebacken bekommt.
Für Wieselski ist klar, sollte die Bahn bei ihrem Angebot bleiben, wird es nicht der letzte Streik in diesem Jahr sein. Bisher hat es das zu Weihnachten zumindest noch nicht gegeben. Diese Frage ließ Wieselski nun aber offen.
Klingt so, als wäre nach dem Warnstreik vor dem nächsten Warnstreik, es berichtete Birgit Radatz. Der Immobilienkonzern Signa ist in Schieflage und hat alle Bauvorhaben in Berlin gestoppt. Gut eine Woche nachdem das bekannt wurde, hat sich das Abgeordnetenhaus mit diesem Skandal beschäftigt. Und da ging es hoch her, berichtet unsere landespolitische Reporterin Sabine Müller.
Niklas Schenker von der Linksfraktion teilte zum Umgang der Regierung mit Signa aus.
Wie die drei Affen aus dem japanischen Sprichwort wollten Herr Wegner, Herr Gebler und Frau Giffey nichts hören, nichts sehen und nichts sagen. Schon um meinen Geldbeutel zu schonen, möchte ich an dieser Stelle nicht mutmaßen, ob sie einfach besonders inkompetent oder besonders korrupt sind.
SPD-Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey empört.
Ich finde es unmöglich.
Und noch unglaublicher seien die Korruptionsvorwürfe, so Giffey, die weise sie entschieden zurück. Jenseits der verbalen Scharmützel wurden die unterschiedlichen inhaltlichen Vorstellungen, wie es angesichts von Signas Finanzproblemen und dem Baustopp jetzt weitergehen soll, nochmal sehr deutlich. Julian Schwarze von den Grünen forderte, das Land müsse die 2020 getroffene Vereinbarung mit Signa aufkündigen und alle Planungen für Projekte in Zuständigkeit des Senats stoppen.
Wir brauchen jetzt ein Moratorium für den Hermannplatz und den Kurfürstendamm.
An diesen beiden Standorten hat Signa eigentlich große Pläne, auch jenseits des Karstadt-Warenhaus-Umbaus. Redner von CDU und SPD erinnerten Grüne und Linke genüsslich daran, dass sie mit in der Regierung saßen, als 2020 die Vereinbarung getroffen wurde, in der Signa Zusagen zum Erhalt von Warenhäusern und Arbeitsplätzen machte und im Gegenzug Unterstützung für Bauvorhaben versprochen bekam. CDU-Mann Christian Gräf warf Grünen und Linken vor, ihnen Ihnen gehe es nicht darum, Arbeitsplätze zu sichern, sondern nur darum, Signal loszuwerden.
Was soll aus diesen großen Kauf- und Warenhausstandorten werden, wenn Sie einfach nur Investoren schlechtreden, kaputtreden und am besten in die Insolvenz reden, meine Damen und Herren?
Während die Linke forderte, die Kaufhäuser zu verstaatlichen und die Grünen über eine Umnutzung etwa für Kulturprojekte nachdenken, setzt der Senat darauf, weiter mit Signal zu verhandeln. Gesprächslosigkeit und Stillstand könnten keine Lösung sein, sagte Wirtschaftssenatorin Giffey. Die versicherte, der Senat tue alles, um die Warenhäuser und die Arbeitsplätze zu erhalten.
Und wenn Signa nicht erfüllen kann, was vereinbart ist, dann werden wir auch jeden anderen Investor, der an dieser Stelle investieren will, in die Pflicht nehmen.
Aber würden Investoren Schlange stehen, falls Signa ausfallen sollte? Harald Latsch von der AfD ist skeptisch.
Wir können froh sein um jeden Investor, den wir in dieser Stadt noch finden, der hier in Berlin nach ihrer Arie in Sachen Enteignungspolitik und so weiter überhaupt noch bereit ist, irgendetwas zu investieren.
Wie es jetzt weitergeht? Es bleibt der Eindruck, dass auch der Senat im Nebel stochert. Senatorin Giffey forderte eindringlich mehr Informationen von Signa ein. Es brauche mehr Transparenz darüber, wie die finanzielle Lage des Konzerns tatsächlich aussehe.
Sabine Müller über die vielen Emotionen bei der Signa-Debatte im Berliner Abgeordnetenhaus. Brandenburg steuert auf einen Zahnärztemangel zu. Ein Drittel der Ärzte geht bald in Rente, viele finden keine Nachfolger. RBB-Reporter Ricardo Wittig schildert das Problem am Beispiel der Uckermark. Da haben Ärzte jetzt Politiker alarmiert.
Sie haben im Moment jetzt nicht so akute Beschwerden, so akut, nur minimal. Nein.
Die Mehrbelastung durch fehlende Zahnärzte bekommt auch Zahnärztin Christine Feig in Schwedt zu spüren. Aktuell fehlen 7 Kollegen in der Uckermark, 17 gehen in den nächsten Jahren in Rente. Sie schaut besorgt in die Zukunft.
Tagtäglich rufen mehrere Patienten an, die einen neuen Zahnarzt suchen. Der Zahnarzt hat die Praxis zugemacht, keinen Nachfolger gefunden und die Patienten haben ganz große Probleme.
In 3 Jahren will auch Elke Bremer aus Prenzlau in Rente gehen. Bisher hat sie keinen Nachfolger. Dass der Nachwuchs fehlt, wundert sie nicht. Die Bürokratie erschlägt sie.
Ich bin jetzt manche Tage 12 Stunden in der Praxis, von morgens um 8 bis abends um 20 Uhr. So, und das ist natürlich irgendwann auf Dauer nicht mehr machbar.
Nur ca. 50% der Praxen, die schließen, finden einen Nachfolger. Frank Saarland aus Prenzlau, der sich in der Praxis von Elke Bremer einen Termin holt, ist alles andere als erfreut. Gerade hat er davon gehört, dass seine Zahnärztin schon bald aufhören möchte.
Und wenn das jetzt so sein sollte, dann muss ich mir echt kümmern. Ne? Vielleicht noch eine Möglichkeit, nach Polen sich einen Zahnarzt zu suchen, weil wir sind ja nicht weit weg von der Grenze, aber hier in Prenzlau.
Schüttelt den Kopf und geht. In den kommenden Jahren könnten zunehmend mehr Zahnarztpraxen wegbrechen. Eine schnelle Lösung sei nicht zu erwarten. Ein Grund, warum sich gestern Abend in Prenzlau uckermärkische Zahnärzte mit Kommunalpolitiker trafen. Sie haben Forderungen an sie, finanzielle Anreize für junge Zahnärzte zu schaffen. Und Christine Feig geht noch einen Schritt weiter.
Wir haben die Forderung an die Landesregierung, dass im Land Brandenburg ganz dringend Zahnärzte ausgebildet werden müssen. Nicht nur an einer privaten Hochschule, sondern auch an einer Hochschule, die für jeden erschwinglich ist.
In Neuruppin startet ab dem Sommersemester 2024 das erste Brandenburger Zahnmedizinstudium an der privaten Fachhochschule.
Und da kostet die Ausbildung ohne Stipendium rund 130.000 Euro für 5 Jahre. RBB-Reporter Ricardo Wittig. 11 Betriebe sind in der Potsdamer Staatskanzlei mit dem Brandenburgischen Ausbildungspreis ausgezeichnet worden. Die Firmen verbindet, dass sie sich besonders um Nachwuchs kümmern. RBB24-Reporterin Amelie Ernst war bei der Preisverleihung.
Stolz gehen Erik Bachmann, Janis Thomas und Leo Adamowitsch Richtung Bühne, als ihre Firma aufgerufen wird. Keiner der Nominierten des Ausbildungspreises wusste vorher, ob es geklappt hat. Die Hamburger Containerboard aus Spremberg ist bei den Gewinnern dabei. Ausbildungsleiter Erik Bachmann ahnt auch warum.
Also ich denke mal, so ein Stück weit besonders ist bei uns einmal, wie wir uns um unsere Lehrlinge kümmern, also auch rund um die Ausbildung, jetzt nicht nur, wenn es fachbezogen ist. Also bestes Beispiel, wir haben auch einen Azubi-Shuttle, das ist nichts anderes als ein Taxiunternehmen, was die Lehrlinge von 3 verschiedenen Sammelpunkten in der Umgebung ins Firmengelände und auch nach der Arbeit wieder zurückbringt. Das ist kostenfrei für die Lehrlinge. Wir haben dieses Jahr angefangen, Azubi-WGs bei uns am Standort anzumieten, dass auch die Lehrlinge kostenfrei und standortnah wohnen können, da wir halt auch Schichtarbeit ab dem 2. Lehrjahr bei unseren Lehrlingen freiwillig anbieten.
Etwa 500 500 Mitarbeiter hat der Papierhersteller, 52 davon sind Auszubildende. Janis Thomas steht kurz vor seinem Abschluss als Industriemechaniker.
Wenn man gefragt wird, na, was machst du für eine Ausbildung, eine schwarze Pumpe, ach, bestimmt bei der Papierfabrik, und dann kann man rein stolz sagen, ja.
Abwechslungsreiche Aufgaben, motivierte Ausbilder, Aufstiegsmöglichkeiten, dazu kostenfreies Wohnen und ein Shuttle zum Dienst. Angebote wie diese machten heute den Unterschied zwischen einem Ausbildungsbetrieb und einem guten Ausbildungsbetrieb, meint Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach.
Aber ich glaube, das Allerentscheidendste ist, dass sich der Ruf eines Unternehmens nach außen verbreitet, wenn es an der Stelle am Stammtisch heißt, in dem Betrieb macht es Spaß, seine Ausbildung zu machen. Wenn das im Sportverein kommuniziert wird, dann lockt das auch andere junge Menschen ein und macht sicherlich die Anwerbung von zukünftigen Fachkräften einfacher.
Auch in seinem Zuständigkeitsbereich stellten sich die Betriebe immer besser auf bei der Suche und bei der Betreuung von Auszubildenden, sagt Jens Warnken, der Präsident der IHK Cottbus. Manche hätten allerdings auch zu lange unterschätzt, wie wichtig die Nachwuchsgewinnung sei.
Und es ist nicht damit getan, irgendwo auf die Homepage zu schreiben, wir suchen, oder auf irgendein Auto zu kleben, könnte es unser neuer Kollege sein. Man muss das Ganze viel aktiver betreiben. Da sind wir alle aufgerufen, Handwerk und auch Industrie, das Ganze ja zu begleiten und nach vorne zu treiben.
Jens Warnken, Präsident der Industrie- und Handelskammer in Cottbus. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.